Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind hier beim Podcast von Lübbe-Audio und ich begrüße heute ganz herzlich Timo Wermisch.
Guten Tag.
Und Christoph Maria Herbst.
Hallo.
Hallo, und mein Name ist Kerstin Kaiser und wir möchten heute über das neue Buch von Timo Wermisch sprechen, Die Hungrigen und die Satten. Das Hörbuch wird gelesen von Christoph Maria Herbst.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Das Gott sei Dank kann ich so zurückgeben.
Ja, Die Hungrigen und Satten, das lang ersehnte zweite Buch nach diesem super Erfolg, er ist wieder da. Timo, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und auch zu diesem besonderen Thema zu schreiben, auf das wir im Laufe unseres Gespräches kommen?
Im Grunde, weil es ein Thema war, das mich reizt. Und ich brauche immer irgendwas, was mich so vorantreibt. Und wenn es mich nicht so richtig reizt oder ärgert oder unterhält oder beschäftigt, dann schreibe ich das Buch nicht fertig. Dann fange ich nach 4 Kapiteln an, irgendwie rumzutrödeln und dann landet es irgendwie auf dem Müll. Aber das war halt die Geschichte, die mich zu dem Zeitpunkt reizte und immer noch reizt. Es ist die Flüchtlingsthematik, die im Grunde ich mitbekommen habe, wie jeder andere am Fernseher. Wir sehen diese langen Kolonnen 2015 im Sommer. Wir sehen die begeisterte Willkommensstimmung. Wir sehen die Ängste, die dadurch entstehen. Wir sehen auch natürlich diesen, ich habe ebenfalls mitbekommen, einfach diese natürlich diese Diskussionen, wie kann ich das wieder eindämmen? Das gehört sofort eingedämmt. Und was mich natürlich gewundert hat, ist einfach die Frage, was passiert denn danach? Also entweder lässt man die Grenzen dauernd offen oder man dämmt sie ein. Wie dämmt man die denn ein und was passiert denn danach? Weil ja viele sagen, irgendwie danach ist dann alles geregelt oder das ist Problem ist gegessen. Und ja, ich habe mir halt gedacht, okay, wenn ich niemanden mehr zu uns lasse, dann sammeln die sich halt woanders. In diesem Fall, in meinem Buch, sammeln sie sich südlich der Sahara in großen Flüchtlingslagern. Und da sitzen sie dann und sitzen und sitzen und sitzen und irgendeiner denkt sich dann natürlich, was sich jeder denken würde, jetzt sitze ich hier so lang, da hätte ich eigentlich zu Fuß gehen können. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, kann er denn zu Fuß gehen? Und unter welchen Umständen würde das denn funktionieren? Und wie weit würde er kommen? Und das ist im Grunde schon der auslösende Gedanke gewesen.
Und bist du dann auf das Vehikel dieser TV-Show und dieser Moderatorin gekommen? Weil die ist ja quasi, ja, das Vehikel für die.
Ich kann nicht mehr genau sagen, wie die Sachen entstanden sind. Ich kann nur sagen, dass ich damals, als diese Flüchtlingsheime in Deutschland waren, hat meine Frau sich dort ehrenamtlich engagiert und hat Geschichten mitgebracht. Meine Frau ist da viel tatkräftiger als ich, kommt zurück und erzählt vieles von den Details dort, den schönen, den weniger schönen Details.
Also du bist der Theoretiker, deine Frau ist die Praktikerin.
Sie bringt Geschichten, ich tue so, als hätte ich sie erlebt. Nein. Etwa in diesem Punkt. Und ich stellte natürlich fest, okay, so sind die, so ticken die. Aber die Geschichten dort, die sie mitgebracht hat, dachte ich mir, die sind eigentlich ähnlich, die eignen sich für eine TV-Show. Da muss halt ein Star hin. Also ist plötzlich nicht meine Frau in diesem Flüchtlingsheim, sondern Nadesch Hackenbusch. Und Nadesch Hackenbusch erlebt und kopfschüttelt und das Kamerateam filmt und dann läuft diese Sendung so grandios, weil Nadesch auch so eine unglaublich menschliche Art hat, dass dann alle sagen, da machen wir ein Special. Und jetzt aber nicht im Heim, sondern jetzt schicken wir Nadesch Hackenbusch runter in das größte Flüchtlingsheim der Welt. Da machen wir eine Special-Sendung draus.
Die total erfolgreiche Sendung, die gibt es ja schon. Das ist eine Reihe, für die der Star Nadesch Hackenbusch sein Gesicht hinhält als Moderatorin. Heißt ja Engel im Elend. Wie viele Privatfernsehformate hast du dir angeguckt, um Nadesch Hackenbusch so zu zeichnen, wie du sie gezeichnet hast? Und wie kamst du auf dieses Format, vor dem ich ja jetzt schon ein bisschen Angst habe, dass der eine oder andere Privatsender das kopieren wird?
Das Format gibt's natürlich, verschiedene Hilfssendungen. Die eine richtet den anderen die Wohnung ein, die andere sagt, Hilfe, retten Sie unser Haus, die andere, wir haben irgendwie einen Swimmingpool und das Wasser läuft raus und wo kriege ich neues Wasser her?
Wo kriege ich einen neuen Mann her?
Neuer Mann, Frauentausch, Affentausch, Hosentausch. Es wird alles gesendet und natürlich ist das Promi, kümmert sich um ganz arme, dieser schöne Gegensatz, der funktioniert natürlich. Warum soll der nicht funktionieren? Ja, und natürlich gucke ich mit großer Begeisterung und auch mit einer Mischung aus Abscheu und Widerwillen natürlich immer diese Sendungen, die auch immer gleich gestrickt sind, und zum Schluss wird das Heim gerettet, es wird das Restaurant gerettet, es wird das Problem gelöst. Die
Verschuldung beendet.
Wird er die Bratkartoffeln noch rechtzeitig wenden können? Starkoch Rosin dreht mit oder so. Ja, und die Modelle sind natürlich, sie laden einen ein, damit zu spielen und auch zu persiflieren und ja.
Hast du dir vorher so rote Linien schon gezogen, dass du dir gesagt hast, so böse darf ich sein, böser sollte ich nicht werden, was jetzt beispielsweise den deutschen Medienbetrieb hier mit Symbolcharakter dargestellt anhand der Firma MyTV, wo Altbekannte ja auch wieder auftauchen, wie der Herr Sensenbrink zum Beispiel, den deine Fans ja schon aus erst wieder da kennen. Und hast du dir auch rote Linien gezogen bei der Darstellung der Flüchtlinge beispielsweise? So weit kann ich gehen, so verschlagen oder so naiv darf ich die zeichnen und nicht verschlagener und nicht naiver?
Was die Medien angeht, ist die Spielregel immer Glaubwürdigkeit. Ich versuche schon, die Übertreibungen in einem limitierten Rahmen zu halten. Im Grunde ist das Ganze ja an sich, wie es präsentiert wird, es ist ja an sich schon immer ganz nahe an der Parodie und immer wieder die dankenswerte Sendung Switch, die ich ja gerne in ihren Wiederholungen sehe, sie zeigt ja einfach, wie nahe die Sendungen selber häufig schon an der Parodie sind. Und dieselbe Spielregel ist natürlich immer, wenn ich eine Geschichte erzählen will, die man nachvollziehen kann, dann möchte ich natürlich auch, dass die Protagonisten relativ echt sind, so echt wie möglich. Natürlich kann ich hergehen und als einen Flüchtlingen, dann nehme ich einen Hassprediger, aber der ist jetzt als Beispiel, der ist nicht beispielgebend. Und der dümmste Idiot ist jetzt auch nicht beispielgebend. Ich will einen, der 2 und 2 zusammenzählen kann, der weiß, wo sein Vorteil liegt, der weiß, was gut für ihn ist und was schlecht für ihn ist. Ich will auch jetzt nicht unbedingt einen, der komplett verfolgt wird, denn ich will jemanden haben, der tatsächlich seine wirtschaftliche Zukunft, ein ganz normales Leben, nicht im Reichtum, aber ein normales Leben in einer berechenbaren Umgebung sucht, und zwar jetzt nicht in seinem Land, das irgendwie morgen anders aussehen kann als heute, sondern der möchte, dass einfach in einem berechenbaren Land seine Arbeit zu was führt.
Und der heißt Lionel.
Der heißt Lionel. Und der versucht natürlich jetzt, gecastet als Assistent für Nadesch Hackenbusch, versucht er erstmal da beim Fernsehen mit dem Job irgendwie reich zu werden oder zumindest sich damit dieses Ticket nach Deutschland, Europa zu kaufen, und stellt halt irgendwann fest, nicht mal mit diesem Fernsehjob reicht das.
Der Name Lionel ist ja im Grunde genommen im übertragenen Sinne für ihn auch ein Künstlername. Ja, es ist ja, wir erfahren ja seinen Namen gar nicht richtig.
Wir erfahren seinen Namen nicht. Er kriegt aber einen vom Fernsehen aufgedrückt,
weil er. Den hat er nicht sich selbst gegeben, ne?
Weil er im richtigen Moment oder etwas sagt, was im Fernsehen klingt wie eine Weisheit. Und das ist natürlich immer gut, eine Weisheit. Oh, und dann hat er sowas. Oh, und der ist so einfühlsam und der wirkt irgendwie, und der sagt auch noch so kluge Sachen. Ich habe
die
geilen Schuhe,
die der trägt.
Ja, auch.
Das fällt ja Sensen bringt dann ja auf.
Es ist natürlich
so beginnt das Buch ja überhaupt.
Ja, es beginnt mit den Schuhen, die er sich kauft, weil er irgendwann feststellt, das Geld, was der Schlepper verlangt, da kann ich sparen, wie ich will. Ich komme nicht auf den grünen Zweig. Ich muss irgendwie, ich kann es nicht sagen, wie ich das Problem löse, aber mit Sparen löse ich es nicht. Und dann kauft er halt Schuhe. Und es sind diese Schuhe, die ihm dann letzten Endes das Ticket zum Fernsehen geben, weil er sendefähig ausschaut. Auch ein schöner Begriff. Boah, der sieht ja wenigstens mal nach was aus. Guck dir mal die anderen, die kannst du in die Tonne kloppen.
Mit den Terroristen, Fusselbärten und so weiter.
Ja. So einen wollen wir nicht. Aber der sieht ja aus im Grunde so ähnlich wie einer von uns. Den können wir nehmen.
Ja, bist du gewappnet, was Kritik anbelangt, die auf dich niederprasseln wird, wenn es irgendwie heißt, du zeichnest den Lionel zu verschlagen und zu verbissen, und der poppt auch die Hackenbusch eigentlich nur, weil er sich über die nach Deutschland poppen will, und er spielt die große Liebe nur vor, und der hätte seine Leute längst an den Typ da vom Bundesnachrichtendienst in Echler verkauft, wenn dieses Schaf von einem Kamel, ich zitiere wörtlich, dadurch Nadesch Hackenbusch ihm das nicht versaubeutelt hätte.
Also zum einen möchte ich mal sagen, dass diese Love Story, die sich da anbahnt, da wird keiner zu was gezwungen. Das wollen wir zumal festhalten. Und wir wollen auch festhalten, dass...
Die hat halt so schöne Brüste, ne? Die Hackenbusch.
Ja, aber sie wirft sich ihm an den Hals, weil sie natürlich, das ist ja auch irgendwie, die denkt, die ist das erste Mal in ihrem Leben macht sie was richtig Sinnvolles. Und die ist jetzt auf ihrer Mission. Und Lionel, das ist jemand, der sie endlich mal so richtig versteht und der auch was zu sagen hat. Und da ergibt sich halt diese Nähe. Und ist das jetzt verwerflich, dass er diese Chance wahrnimmt? Nein, ich würde auch sagen, es ist halt jemand, der gut genug aussieht und der auch die Möglichkeiten hat und der einfach die Möglichkeiten nutzt, die sich ihm bieten. Und ist das irgendwie zu böses Zeichnen von Flüchtlingen oder von... Nein, letzten Endes sind das Leute, die möchten eine Zukunft haben und nutzen im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles, was dazu geht. Und ich denke auch nicht, dass er sich da aus Berechnung reinstürzt, sondern es fühlt sich gut an und es führt ihn vielleicht nach Deutschland.
So viel zum Thema Verschlagenheit, so viel zum Thema Berechnung oder auch nicht. Anderes Stichwort war eben Naivität. Sein großer Traum ist, Ziegengeschäftsführer zu werden in Deutschland. Böse, Herr Wärmisch, böse.
Letzten Endes ist ja die Frage, woraus besteht unsere Wirklichkeit? Und woraus besteht die Wirklichkeit eines Flüchtlings? Natürlich halte ich es, ich kann es nicht beschwören, dass allen Flüchtlingen diese Idee käme. Aber ich denke doch, dass vieles von dem, was er sich erträumt, was er im Westen machen könnte, in Deutschland machen könnte, in Europa machen könnte, vieles von dem speist sich aus den Dingen, die er kennt. Und die Realität, dass die vielleicht anders aussieht und dass Ziegen vielleicht nicht das Erfolgsmodell für Deutschland sind, wobei Ziegenkäse zurzeit in den Restaurants
in aller Munde ist,
sozusagen. Ich denke einfach, dass er diese Realität später noch abgleichen könnte, kann. Aber dass er natürlich erstmal in diesem Rahmen bleibt. Ich glaube nicht, dass er davon ausgeht, er könnte die ganzen deutschen Elektronikautos reparieren und da irgendwie seine Zukunft sehen. Ich glaube aber, er kann ganz gut mit einem Schraubenschlüssel umgehen und er könnte jeden alten Lastwagen reparieren. Das ist möglich, aber ich nehme an, er weiß, dass in Deutschland andere Lastwagen fahren.
Vor allem ist das eh totaler Quatsch, weil so wie ich dein Buch gelesen, verstanden und auch eingelesen habe, ist Lionel eben nicht für dich so eine Folie und sein Pars pro Toto, der Flüchtling, der für alle steht, sondern es ist einer und der heißt Lionel.
Ja, wir können natürlich davon ausgehen, er denkt ein bisschen schneller als die anderen. Er ist in der Lage, bestimmte Sachen zu organisieren. Und mir geht es eigentlich natürlich darum, dass ich sagen möchte, also wenn mehrere Millionen Menschen da sitzen und über eine Lösung nachdenken, dann wird schon irgendwann einer kommen, der ungefähr eine Idee hat, die so aussieht oder so ähnlich aussieht. Der wird keine Wunder vollbringen, der wird einfach sehen, was er machen kann und diese Gelegenheiten nutzen. Dazu würde jeder von uns machen, dazu muss er auch kein Einstein sein.
Wir haben jetzt die Figur des Lionel, der sehr wichtig ist. Wir haben Nadesh Hackenbusch, die unbedingt handlungsvorantreibend ist. Wir haben Herrn Sensenbrink, unser alter Bekannter aus Er ist wieder da. Die einzige verbindende Figur zwischen diesen beiden Büchern. Ja, die einzige verbindende, real verbindende Figur mit Namen.
Ein bisschen Nazi-Geist schwingt ja auch mit, aber das reicht jetzt nicht für eine Person.
Nein, nicht bei Sensenbrink. Sensenbrink ist einfach nur, also die Entstehungsgeschichte dieses Sensenbrink ist einfach die, dass ich einen TV-Manager hatte, der etwa so tickt. Und dann gebe ich dem halt erstmal den Arbeitstitel Sensenbrink und dann überlege ich, muss ich jetzt zwanghaft von diesem Namen weg? Bloß weil es den schon mal in einem anderen Buch gibt, das ist ja ungefähr dieselbe Type. Und nehme ich die halt wieder.
Und auch MyTV.
MyTV hat sich hat den Vorteil natürlich, dass kam im ersten Buch nicht vor, kam im Film vor, hat aber den Vorteil, dass es bisher noch nicht verwendet wird. Und
den Kerner, den kennen wir ja auch.
Den kennen wir aus dem alten Jahr, das ist stimmt. Das sind jetzt viele Zufälle, wo vielleicht ist es doch am Ende derselbe Sender. Aber letzten Endes muss ich mir zwanghaft für irgendwelche Leute, die diese Funktion einnehmen, irgendwie andere Namen eindenken.
Aber jetzt Sensenbrink und Kerner und so und MyTV, das sind jetzt nicht so Relikte noch aus einer Zeit, wo dich ein Verlag oder ein bestimmter Verlag geradezu gebeten oder bekniet hat, doch bitte, er ist wieder da, er ist schon wieder da. Oder hoppla, wer da ist, der dann schon wieder. Also ein Teil 2 dieses fulminanten Erfolgs zu schreiben.
Nein, es ist nur also eine ähnliche Figur und dann ich denke einfach generell, dass in den meisten größeren Betrieben ab einem bestimmten Mitarbeiterzahl haben wir eine Art Sensenbrink. Jemand, der sich mehr oder weniger kompetent durchwurschtelt, der manchmal auch gut im Verkaufen ist, gut im Argumentieren ist, der aber letzten Endes nicht ganz oben ist, nicht ganz unten ist und mit all diesen Schwierigkeiten hier ebenfalls zurechtkommen muss, der auch diese Sendung irgendwie rechtfertigen muss, die dann irgendwann droht, aus dem Ruder zu laufen. er hat diese Steuerung jedenfalls plötzlich nicht mehr in der Hand. Er muss es bloß noch verkaufen. Und dafür freut er sich manchmal drüber und manchmal auch nicht.
Wir sprachen ja gerade von deinem Erstling. Warum hast du nach Er ist wieder da nicht Er ist noch immer da geschrieben?
Ich wusste nicht genau, wo ich da eine neue Geschichte herbekäme. Also was ich hatte, wäre da noch die Möglichkeit gewesen, ich schicke ihn ins Ausland. Oder ich mache irgendwie so den 12. Ausguss von, wo er noch nicht war. Das sind die Gewerkschaften und das, in der Kirche war er noch nicht. Aber im Grunde ist mir der Erkenntnisgewinn da relativ klein. Und ich dachte eigentlich, diese Figur Hitlers, wenn man mit der also dann wirklich Geld verdient, da hat man dann auch eine Verpflichtung, irgendwie so einen gewissen Mehrwert herzustellen oder zur Verfügung zu stellen. Er ist wieder da, hat er den Mehrwert. Ein zweiter Teil hätte ihn für mich nicht gehabt.
Und einen zweiten quasi fußend auf dem, aber mit Jesus Christus oder so in der Hauptrolle?
Ich denke nicht, dass es Sinn ergibt, irgendwie ein Franchise mit verschiedenen Figuren zu füllen. So, jetzt habe ich hier diese Hitler-Schablone und das nehme ich dasselbe Fußballfeld mit den
Stalin,
Hitler-Junge Mussolini. Ronaldo und dann lasse ich da die Leute einfach alle naselang aufwachen. Das ist, ja, also das ist jetzt auch für mich jetzt nicht so reizvoll. Aus dem Jesus haben, glaube ich, schon mehr Leute zum Leben erweckt und durch die Gegend gescheucht. Das ist, da sind jetzt auch die Möglichkeiten nicht so groß.
Ja, der hat auch nicht so gute Schuhe wie Leine. Also ich meine Jesus.
Ja? Jesus Latschen, er hat zumindest welche, die nach ihm benannt wurden.
Man muss aber natürlich dazu sagen, dieses Flüchtlingsthema, das wir die ganze Zeit sehen, das hinterlässt einen auch relativ unzufrieden. Man will ja auch irgendwie diese ganze Sache dann irgendwie für sich selber auch aufarbeiten. Und tatsächlich ist es das, was ich mache. Ich in dem Fall, es ist ja, da gibt es ja in dieser, das Reizvolle daran ist, in dieser Geschichte, in dieser ganzen Flüchtlingsproblematik gibt es ja keine großen Unbekannten. Wir wissen, wie die Flüchtlinge ticken, wir wissen, wie die Politiker ticken, warum die das tun, wir wissen, warum die Medien das und das tun. Es weigern sich nur alle zwei und zwei zusammenzuzählen. Und jetzt sind jetzt nicht so viele Unbekannte in dieser Gleichung, dass sich da keine, diese Zutaten liegen alle für jeden erkennbar auf dem Tisch. Im Grunde könnte jeder die Sachen zusammenführen und eine Geschichte dazu erzählen.
Das heißt, das wäre aber schade, wenn das jeder könnte.
Man wundert sich aber, dass es nicht mehr getan haben.
Auf jeden Fall, ja, sei doch froh. Das ist ja wieder mal dein Einstellungsmerkmal und keiner hätte es, glaube ich, so getan wie du. Und du zählst eben nicht nur zwei und zwei zusammen, sondern du zählst 100 und 100 und 150 zusammen. Und auf einmal sind wir bei 350.000 Flüchtlingen. Ich finde, und der Kerstin ging es ja genauso, du hast ja Regie geführt bei dem Hörbuch, dass das alles unfassbar nachvollziehbar und logisch konkludent, sagt man, glaube ich, also aufeinander fußend von dir geschrieben ist. Man findet, also wir haben keine Stelle gefunden, wo wir jetzt gefühlt zumindest gesagt hätten, hier passt aber jetzt ein Blatt zwischen, hier hat er sich jetzt aber einen Schnitzer erlaubt, das glaube ich gerade aber nicht. Es ist sehr, sehr glaubhaft und das macht diesen Film, sag ich schon.
Diesen Hörfilm,
ja, dieses Hörkino, dieses Buch zu etwas, wie soll ich sagen, schon zu was Folienartigem, für eine Blaupause von dem, was man vielleicht erleben können wird.
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Zutaten relativ deutlich auf dem Tisch liegen, dann sind das natürlich auch Dinge, die mich binden. Das heißt, ich kann gar nicht, wenn ich mit diesen Zutaten was schreiben will, kann ich mich gar nicht davon entfernen, ohne dass der Leser sagt, ich glaube, du spinnst, das macht er doch niemals. Das heißt, auch meine Möglichkeiten, an diese Fiktion zu erfinden, sind limitiert und deswegen ist es aber auch nachvollziehbar. Freut mich, wenn man es nachvollziehbar empfindet. Ist auch so gedacht, natürlich.
Also sonst funktioniert ja auch Satire nicht, weil das ist ja eine Satire, es ist eben nicht Science Fiction, wo einfach behauptet wird, dieses UFO landet nun mal am Ende und die 350.000 werden gerettet und sie fahren dann auf den Stern Krypton und werden da ihr neues Leben finden. Nein, es fußt alles, wie du sagst, auf dem, was wir hier gerade vorfinden und du hast diese Addition einfach gemacht.
Ich habe sie auch gern gemacht. Ich habe es noch nicht gehört. Ich bin aber auch gespannt, wie sie sich anhört.
Ja, würde ich dir nicht empfehlen.
Nein, braucht er.
Doch.
Das brauchst keine Angst. Aber wo wir gerade von Hörbuch und Buch sprachen, hast du vor deinem geistigen Auge auch nur die Möglichkeit bislang zugelassen, das als Film auch zu sehen?
Es lässt sich alles leicht als Film vorstellen. Natürlich kann
mit
ich
Denzel Washington als Leine.
Natürlich.
Der war ja auch als Hitler im Gespräch.
Unbedingt. Hat dann aber abgesagt,
meines Wissens. Weil es war zu schwarz-weiß irgendwie auch, ne, letztlich.
Letzten Endes war es auch irgendwie, ja gut, in diesem Bunker, ich glaube, der ist mehr so ein Frischluftmensch. Ja. Aber nein, es ist, filmisch die Umsetzung ist, ja, sie ist denklich teurer als Hitler.
Wobei, du schreibst das Buch natürlich mitten in der digitalen Revolution.
Ja, aber ein paar Szenen musst du mit echten Leuten machen und du brauchst ein paar Massenszenen dabei. Ich kann einen Flüchtlingszug und ich kann ein Flüchtlingslager digital wahrscheinlich machen, aber bestimmte Szenen, da brauche ich echte Menschen und...
Komparsen, die kosten noch am wenigsten.
Ja, aber mehr Leute, die das beaufsichtigen, wird dann teuer. Und dann...
Warten wir es mal ab.
Ich würde gern noch auf eine Figur zu sprechen kommen, bevor ich, Christoph, dich frage, wie du deine Bilder im Kopf baust und sie dann sprichst. Wir haben die Medienseite, Timur. Wir haben die Flüchtlingsseite, die verbindende Figur Nadezhda. Aber wir haben die Politikseite auch. Jetzt haben wir auf der politischen Seite einmal den Innenminister Leubel und den Staatssekretär.
Ja, Kevin Kruse.
Kevin Kruse.
Wie wir am Ende lernen.
Am Ende.
Hat also doch einen Namen.
Hat einen Namen. Warum nicht? Zum Schluss kriegt er noch einen Namen.
Das Verrückte ist, dass vielen Hörern, Lesern vielleicht gar nicht so explizit auffällt, dass er keinen Namen hat. Obwohl er eine ganz, ganz prägende Figur ist. Braucht man keinen Namen in der Politik? Oder was hattest du im Kopf, ihn zu schreiben? Ich meine, das ist eine Figur, die sich entwickelt, die aber auch geprägt ist von vornherein.
Ja,
die besonders also, ist für einen CSU-Politiker.
Also was ich natürlich brauche, ist jemand, mit dem ich diese politische Dimension diskutieren kann. Und er allein kann nicht diskutieren. Also ist es natürlich besser, wenn ich statt dem Minister auch noch einen Staatssekretär habe, damit die gelegentlich miteinander reden und auch über die Lösbarkeit der Probleme, was sollen wir tun, dass die da mal ein bisschen diskutieren können. Ich brauche ja immer irgendjemanden, der die Handlung darstellt, bei dem die stattfindet. Und ich kann es auch alles in seinen inneren Monolog machen, aber das ist dann sehr langweilig. Also ist es besser, wenn irgendjemand streitet oder wenn die Schwierigkeiten haben, solche Sachen.
Also Reibung.
Ja, und kann man ihn ohne Namen darstellen? Ja, natürlich. Also das ist irgendwann so eine Sache, die hatte ich öfter ausprobiert in kleinen Kolumnen, in Glossen damals noch für die Zeitung. Einfach, es müssen nicht alle Leute Namen haben. Manchmal sind es auch, in unserem Leben haben nicht alle Leute Namen. Ist das nicht der, bei dem im Supermarkt immer die Hose denn so schief hängt oder so? Den habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das ist der, der immer die Orangen kauft. Hat jetzt auch keinen Namen. Und passiert relativ häufig.
Und spielt aber auch nicht die Hauptrolle dann in einem 700-Seiten-Roman.
500 Seiten.
Ich habe 700 gelesen, aber war vielleicht
eine andere Formatierung. Du hattest natürlich einen schönen Seniorendruck.
Das ist ja. Das stimmt, ein Buchstabe auf einer Seite.
Nein, aber die Frage ist halt, man probiert es aus. Und irgendwann denkt man sich, ja, soll ich mir jetzt noch einen Namen draufhängen? Und man stellt fest, nee, geht aber ganz gut ohne. Dann kriegt er plötzlich... Bis zur vorletzten Seite kriegt ihr keinen Namen. Und dann liest man es durch, man drückt es anderen Leuten in die Hand, auf deren Urteil man Wert legt, und dann sagen die auch nicht irgendwie, ah, der braucht aber noch einen Namen. Sondern die kommen damit auch klar. Und dann denke ich, okay, wer bin ich jetzt, dass ich dem irgendwie so einen Namen direkt aufs Auge drücken muss? Dann bleibt er halt so. Und wenn es funktioniert, soll es für mich recht sein. Ich kenne da auch keine Regeln, die ich da irgendwie...
Du bist immerhin Gott, ne? Weil du hast die ja geschaffen. Wer war der Erste, dem du das Buch in die Hand gedrückt hast, weil du das gerade sagtest?
Ist immer meine Frau... Die mit den Flüchtlingen, genau. Und die weiß nicht auch, wo bestimmte Sachen herkommen. Und meine Frau ist natürlich immer der erste Prüfstein, weil die kennt mich jetzt auch schon länger und da kann man wenig blöffen.
Und was hat der Prüfstein gesagt?
Dann machen wir weiter.
Und dann mache ich das. Achso, also der Prüfstein, also deine Frau, hat jetzt nicht das komplett fertig gekriegt, sondern immer einzelne.
Ich bin ja nicht wahnsinnig.
Das nächste Kapitel und hier nochmal ein Zückerchen und so.
Es hilft ja nicht, wenn ich 500 Seiten schreibe und sie sagt aber schon nach Seite 10, das ist so eine Scheiße. Und dann ist es ja, ich muss schon effizient arbeiten. Ich kann nicht immer an der Kundschaft vorbeiarbeiten. Und dann, wenn alle schon nach 3 Seiten sagen, das ist ja grauenvoll, dann brauchst du nicht weitermachen. Also so diesen Realismus brauchst du schon auch.
Also du wolltest nicht 500 Seiten wegwerfen, wenn deine Frau dann sagt, es bringt nichts. Also
wenn die gähnt, dann, ich meine, ich zeig's ihr schon, wenn ich das Gefühl habe, die gähnt wahrscheinlich nicht. Aber dann will ich mir natürlich auch mein Lob abholen, aber... Kann ja passieren, dass sie sagen, ich weiß, was du meinst, aber ich verstehe von vorn bis hinten nicht, was du da schreibst. Das kommt ja auch manchmal vor. Da muss man dann irgendwie so ein bisschen deutlicher werden oder so.
Ja, die Namen kann man natürlich umgehen mit Stimmen. Christoph. Du hast du von vornherein, wenn du den Text liest, Stimmen im Kopf? Ich meine, der Sensenbrink ist natürlich so dieser alte Ego, der sich jetzt durchzieht, auch durch deine Karriere. Und aber die anderen, die Nadesch Hackenbusch, eine Frau zu sprechen als Mann oder der Staatssekretär, der Mann ohne Namen.
Ja, es klingt jetzt furchtbar pathologisch, wenn ich sagen würde, ich habe immer Stimmen im Kopf. Und ich bin froh, dass ich die endlich rauslassen kann. Und deshalb freue ich mich über jede Hörbuchanfrage, weil dann kann ich meine Medikamente endlich mal absetzen. So ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich ein Buch geschickt bekomme und da steckt verlagseitig der Wunsch dahinter, man möchte da auch ein Hörbuch draus machen, dass ich es dann nochmal anders lese, nochmal anders audiovisualisiere, so möchte ich es mal nennen, als wenn ich jetzt für mich privat persönlich einfach einen Roman XY lese.
Das ist aber im Grunde beruhigend, finde ich. Also für wen? Wenn du für dich eigentlich, wenn du jetzt privat auch Romane so lesen würdest, dass du immer auf Medikamente verzichten müsstest, könntest. Also
nein, das kann ich dann schon trennen. Das ist dann, ich weiß dann schon, mir ist jetzt ein Buch geschickt worden und ich darf das, sage ich mal einmal, sagen, dass das eine große Ehre und eine große Freude für mich ist, dass ich auch Timurs zweites Buch einlesen darf. Lese ich das natürlich dann, diese Fahne, die mir da geschickt wurde, dann natürlich nochmal mit einem ganz anderen, ja, berufsmäßigen Anspruch und mit einem ganz anderen Input von meiner Seite aus, als wenn ich abends ein Buch mit ins Bett nehme, zwei Seiten schaffe und dann einschlafe. Das ist ein Buch, wo ich mich dann an den Schreibtisch setze und das ist dann Arbeit. Und Arbeit hat für viele ja so eine negative Konnotation, meine ich so aber gar nicht. Das ist jetzt in diesem Falle die schönstmögliche und schönst denkbare Arbeit gewesen. Und der Timur, ich würde es noch lieber sagen, wenn er jetzt hier nicht säße, ich muss jetzt leider in Kauf nehmen, dass er hier sitzt, schafft es einmal mehr, Figuren mit wenigen Pinselstrichen zu zeichnen und die in Situationen zu transferieren, die sind stimmig, die tropfen vor Realität und aber auch Satire, ohne eben zu übertrieben zu sein. Es ist eben nicht Parodie, es ist Satire. Und da schwingt dann schon so ein bestimmter Tonfall mit, ein bestimmter Ton, eine bestimmte Geste, in der ich das Buch dann quasi schon gelesen höre.
Und wie tief geht das? Also ich meine, dass sich die Hauptfiguren, das Lionel, das Nadesch Hackenbusch, dass die eine eigene Stimme haben, leuchtet ein. Aber wir haben verschiedene Meetings und da quatschen alle durcheinander.
Bei den Meetings,
wie geht man da vor?
Das ist eine gute Frage, die haben wir uns auch gestellt. Wir haben, wie ich finde, sind den richtigen Weg gegangen, haben nicht den Fehler gemacht, beispielsweise bei den Behörden-Meetings, wenn da 5, 6 Leute sitzen, jetzt wirklich jedem eine komplett andere Stimme zu geben. So viele Stimmen hat kein Mensch zur Verfügung. Du musst dich dann also sehr schnell flüchten in einen Sprachfehler, in einen Akzent, in Dialekt. Das haben wir ausprobiert hier im Studio, fanden wir dann aber zu sketchig, zu volkstheatermäßig, zu comedyhaft, und das wollten wir nicht. Da hatten wir das Gefühl gehabt, wir werden da mit dem Text und dem, was wir erzählen wollen, und das sind ja seriöse Behördenrunden, die wir hier dargeboten bekommen, wären wir nicht gerecht geworden. Deshalb haben wir es bei den Behördentischen, wo doch verhältnismäßig austauschbare Personen auch sitzen, haben wir es quasi bei meiner Stimme belassen, mit nur ganz feinen graduellen Unterschieden. Da ist ein Dr. Berthold, der ist von Hause aus eher grimmig und zynisch und böse. Der kriegt dann nochmal einen anderen Gestus in die Stimme, aber jetzt nicht einen komplett anderen Ausdruck. Das haben wir auf der Medienseite, wo es diese runden Tische auch immer gibt, mit einer eigentlich immer zuverlässigen Anke und einer Produktionsleiterin namens Beate Karstleiter und so weiter, haben wir schon ein bisschen mehr nochmal personalisiert. Also da haben wir nochmal ein bisschen mehr auf die Satire-Tube gedrückt. Das ist aber dann eine Entscheidung, die findet hier im Studio statt.
Und das ist Work in Progress. Also da hören wir genau hin und überlegen, passt das? Zerstört es den Text? Befördert es den Text? Das ist immer eine spontane Entscheidung, die auch im Gespräch entsteht, aber das ist...
Und dennoch weiß man jede Sekunde, wer spricht, weil du es ja auch so geschrieben hast. weil da sagt jemand was und dann heißt es, brummte Dr. Berthold. Dann dem erwidert daraufhin erwidert Herr Gödicke irgendwas, dann fällt der Name auch, weil der Leser will ja auch wissen.
Da achtet immer das Lektorat drauf und sagt dann irgendwann, wer sagt das jetzt? Und dann muss ich sowas einbauen, damit das irgendwie, man versucht halt halbwegs elegant zu regeln, damit es nicht irgendwie sagt jetzt.
Dieses Buch hat aber eine sehr starke, positive Dialogdynamik. Ist mir aufgefallen.
Eine was?
Eine positive Dialog.
Eine PDD.
Ich verstehe. Das ja, wer hätte das nicht gern? Die Frage ist, worüber definiert sich sowas?
Eine PODD.
Also, mir ist bei Christoph aufgefallen, er lässt sich in den Text fallen.
PODDÜ.
Ja?
PODDÜ. Ist nicht Logo, PODDÜ. Und was, das sieht dann so aus, dass er irgendwie in den Sitz sinkt und unter dem Tisch durch.
Nein, er bewegt sich kaum. Nein, das ist nichts.
Das ist ja ganz wichtig, dass du dann hier irgendwie 14 CDs oder 8 oder was auch immer besprichst. Und ich bin eigentlich von Hause aus doch eher physisch unterwegs mit Händen und Gesten und Körper hebelt auch die ganze Zeit weg. Darfst du aber nicht. Du musst ja eigentlich sitzen wie in der Eisernen Jungfrau oder wie in so einer Corsage
und nicht rascheln.
Und so Stephen Hawking mäßig, Gott hab ihn selig, fest auf deinen Stuhl gebunden, diese Dinge dann absondern. Das ist schon eine Herausforderung. Also es, ja.
Wenn man zum Beispiel nochmal diese Dialoge an diesen Konferenztischen nimmt, die unterhalten sich miteinander ziemlich zügig. Die Dialoge sind sehr schnell, haben eine große Dynamik. Und es steht eben nicht immer dahinter, das war jetzt Gödicke, das war Berthold, das war Leubel, das war der Staatssekretär. Ja, das steht nicht immer dahinter. Und Christoph schafft es wunderbar, sich darauf einzulassen und auch immer vorzulesen. Das heißt, das Auge des normalen Lesers geht ja meist nach und nach. Aber wenn man so ein Hörbuch einliest, ne, du kannst mich gerne verbessern, dann muss man ja schon mal wissen, wer als nächstes kommt.
Da ja? Gibt's, also das ist wirklich der Trick, das werden ja auch andere Hörbuchleserinnen, Einleserinnen und Einleser bestätigen. Letztlich kann ich es natürlich nur für mich sagen, ich bin eigentlich schon mit einem Auge bin ich immer schon in der nächsten Zeile. Und während ich die eine lese, kann ich fast sagen, hiefe ich mir die in so ein Ultrakurzzeitgedächtnis und sag diesen Satz dann schon so quasi auswendig, weil ich den zweiten dann schon vorbereite. Und das ist eine Übungssache.
Ich meine, mir kommt es relativ normal vor, weil ich ja weiß, was als nächstes passiert. Also ich kann ungefähr
sagen... Ich auch. Ich habe das Buch ja jetzt nicht primär Vista eingelesen.
Ja, ich habe es aber, glaube ich, öfter gelesen.
Und geschrieben.
Muss ich leider lesen. Ja. Insofern, also ich weiß dann ungefähr, was als nächstes kommt eigentlich, weil, klar, weil ich mir irgendwie, aber sagen wir mal, wenn ich es jetzt das erste Mal gelesen hätte, wüsste ich es nicht automatisch wieder. Also da bin ich dann schon auch irgendwie ganz verblüfft einfach, was da passiert und was da möglich ist. Was mich wundert ist, wie man die Spannung hochhält selber. Also ich meine, ich versuche ja selber gelegentlich mir die Texte, ich lese mir laut vor, funktioniert das, blablabla. Und nach zwei Kapiteln bin ich aber schon ganz schön müde geredet. Und ich weiß auch, wenn ich mir das vorlesen würde, ich würde es jetzt nicht anhören wollen. So, aber nach zwei Kapiteln fängst du ja erst an.
Ja,
wie geht das dann?
Da habe ich Betriebstemperatur dann.
Ja, wie bleibt da diese Frische? Und das ist, dass man irgendwie... Weil der Text ist ja auch für dich nicht mehr neu und keine Überraschung mehr, sondern du weißt ja, was kommt. Also
das ist wirklich so eine kindliche Freude an dem Text. Und ich möchte dem dann durch meine Performance irgendwie zur Transparenz verhelfen, weißt du? Aus dem Papieren rausholen und möchte dann diese Figuren und diese so eine Lebendigkeit, also ich möchte helfen, die zum Leben zu erwecken. Und da braucht es dann einfach eine eigene Lebendigkeit, die man mitbringt. Und wenn man weiß, dass man vor dem Mikrofon nicht lügen kann, weil es gibt nichts Fallbeilhafteres als ein Mikrofon, dann greift dann ab irgendeinem Punkt, denn auch ich werde müde, ich wirke nur wie eine Maschine, aber ich bin auch nur ein Roboter, da, wo man dann müde werden könnte, greift dann letztlich das, was man Professionalität, glaube ich, nennt. Und dann reißt man sich einfach am Riemen und man weiß dann, okay, man hat morgens um 10 schon angefangen und jetzt ist schon 18 Uhr, aber dann zieht man das halt noch durch bis 0 Uhr.
Natürlich.
Bei Wasser und Brot.
Unbedingt und schlechtem Licht.
Ja.
Hast du einen Liebling?
Im Buch?
Ja. Im Leben natürlich auch, aber
in ja, diesem da, Fall. Da machen im wir nochmal einen zweiten Podcast. Ein Liebling ist natürlich der Sensenbrink ein bisschen, weil ich den in David Nenz Film ja gespielt habe. Aber den möchte ich jetzt gar nicht so hervorheben. Ich mochte den, also die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden. Nein, ich habe keinen Liebling. Ich mochte die alle. Ich mag die Hackenbusch, mag ich in ihrer unglaublich primitiven, bauernschlauen Rotzigkeit. Dieses Swarovski und weiß ich nicht, immer so eine Mischung aus Swarovski und Rudis Restrampe. Ich mochte den Staatssekretär sehr, weil ich den sehr, sehr, sehr überlegt und sehr um die Wahrheit und um Recht und Ordnung und hinterher feststellen, das ist nicht mehr Recht, sondern das ist zwar noch Recht, aber eben nicht mehr in Ordnung, kämpfend gelesen habe. Ich mochte auch die Beziehung zu Tommy. Den Leubel mochte ich sehr, hat sich nochmal so erfrischend unterschieden von real existierenden CSU-Innenministern. da sind viele, viele drin, wo ich sagen möchte, Leine auch. Mach Mut. Also ich kann keinen rausziehen.
Es ist ja von jedem was dabei. Also auch in diesem Flüchtlingslager, in dem wir relativ kurz ja nur sind, gibt es Charaktere, die sehr sympathisch sind, mit denen man mitlebt, mit denen man miterlebt. Also selbst in der kleinen Bar mit einer Motorhaube abgedeckt, mit ein bisschen Schatten, das ist mitten im Leben drin. In einem anderen Universum, aber ein Stück Universum von uns ist da auch mit dabei an dieser Bar.
Sind wir nicht alle an einer Bar, die aus einer Motorhaube besteht? Ja, möchte ich da nur flüstern.
Christoph, wie bereitest du dich vor auf das Hörbuch? Ich sehe hier dein Manuskript vor mir. Kein Kringel, kein Bogen, keine Farbe für eine Stimme. Du verlässt dich auf dein Auge, das vorliest. Also ich habe schon Manuskripte gesehen, da ist vorne rot, blau, grün, pink für die jeweilige Figur.
So viele Stifte habe ich gerne. Ja, da müsste ich nochmal mich ganz neu ausstatten und nachrüsten. Ich lese das Buch und ich lese es nochmal und dann lege ich es aber auch weg. Und dann habe ich ein Gefühl für die Figuren, habe ein Gefühl für die Struktur des Buches auch, weiß nach den ersten Zeilen schon, worum es geht und worum es in dem Kapitel gehen wird. Das reicht mir. Jedes Kapitel hat auch irgendwie eine eigene Tonalität. Der Schackenbusch-Kapitel wird anders gelesen als ein Sensenbrink-Kapitel, als ein Flüchtlingskapitel. Das reicht mir dann aber schon. Und der Rest ist dann, ja, hat so was Prima Vista-haftes zumindest und hat viel dann mit Flow zu tun und auch Intuition. Und darauf verlasse ich mich dann mehr als auf irgendwelche Haken und Striche und Fermatenzeichen und hier eine Pause und hier bitte ein schneller werden und so weiter. Das ist mir zu bürokratisch, das ist mir zu technisch. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass ich mir den Text selber vorlese. Also ich höre mir, wie die Lenore-Frau damals in der Werbung, die aus sich heraustritt und dem Alter Ego den Hinweis gibt, dass das die Lenore-Frische ist und die müsstest du mal versuchen.
Lieber Lenore.
Da weiß man, was man hat. Ach nee, das war Persil. Und lese mir den Text quasi, also meinem Alter Ego, lass uns dieses Alter Ego Maria nennen. Also der Christoph liest der Maria dieses Buch quasi vor. Und wenn ich mir das dann nicht glaube, was ich da gerade lese, oder ich feststelle, ich lese das gerade phonetisch, ich habe überhaupt nicht mitgedacht, dann gehe ich wieder zurück und setze nochmal an. Das ist mir aber lieber, als wenn irgendwas rot oder grün ist.
Und deine Vorbereitung ist zu Hause laut oder findet im Kopf statt? Stilles Lesen?
90% still. Und das ein oder andere ist immer laut und dann höre ich aber schon aus dem Nachbarraum meine Frau, was hast du gesagt? Und dann muss ich mal sagen, nichts, ich bereite hier nur einen Text vor. Und so erklären sich dann die restlichen 90%, die ich dann doch eher still mache.
Stimmen die Stimmen immer sofort oder kriegen die ein Feintuning? Hat Mojo der Blaue, hat er sofort die richtige Stimme oder denkst du, nee.
Also wir haben ein Feintuning gemacht, wir sind auch davon abgegangen, die EU-Präsidentin.
Richtig, gibt's ja auch noch.
Gibt es auch noch.
Die wollten wir, das habe ich aber hier in der Kaffeepause, habe ich aus Spaß mal, habe ich auf einmal so ein bisschen so gesprochen. Dann habe ich gesagt, die EU-Präsidentin könnte auch holländisch sein.
Natürlich.
Das Problem ist nur, es klingt immer gleich nach Rudi Carrell.
Ja, und ist belastet natürlich sofort.
Es ist damit belastet, ist es ruft Bilder auf den Plan, die hier nicht hingehören, weil gerade das Kapitel mit der EU-Rats- oder EU-Kommissionspräsidentin ist ja ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr, sehr ernstes auch für den Kevin Kruse. Und das sind dann so Entscheidungen, die wir gemeinsam fällen, wo wir sagen, nee, das macht nicht nur die falschen Bilder auf, sondern es lenkt auch ab. Und da ist uns immer das Wichtigste, dass wir uns in den Dienst des Textes stellen und hier nicht die Christoph-Maria-Herbst-Show abfackeln.
Den Text ernst nehmen.
Genau, sondern eher versuchen, der Timo-Ferme-Show gerecht zu werden.
Das ist aber wunderschön.
Das war die Stimme von Timo Ferme. Der hat nämlich auch verschiedene Stimmen.
Ja. Andererseits haben wir den Kaffeehausbesitzer Erzberger zum Wiener gemacht.
Oh, auf vielfachen und zwar auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person. Diese Person heißt Kerstin Kaiser.
Der alte Erzberger.
Ja, genau. Der redet dann schon. Da mussten wir auch aufpassen, dass wir nicht in Hans Moser gehen. Aber die Kerstin ist halt großer Wien-Fan. Und da haben wir für sie persönlich so einen Flock in den Weg gehauen.
Wenn man das parat hat, funktioniert es natürlich.
Das ist ja, wie viele Anläufe man am Ende braucht, das geht ja niemandem was an. Naja, der hat das Café Theresia. Das liegt jetzt nicht komplett unnah, dass der 95-jährige, gebeugte Seniorchef nicht vielleicht Wiener ist.
Es gibt für ihn natürlich ein halbreales Vorbild, das ich auch nur aus einem Augenwinkel gesehen habe. Und diese Szene ist dann entstanden. Es könnte sehr gut ein Wiener sein. Ein Ungar vielleicht auch. Mhm. Aber der alte Erzberger, das ist natürlich...
Hattest du überhaupt beim Schreiben reale Figuren vor Augen, ohne dass du die jetzt benennst oder so? Hast du Gesichter vor Augen?
Also ich habe nicht Gesichter vor Augen, aber ich habe reale Verhaltensweisen vor Augen. Also ich weiß ungefähr, was Leute in dieser Situation tun oder wie die sich benehmen und dann aufgrund von realen Vorbildern. Und das ist dann ja schon die gesamte Anpassung. Also Nadesch Hackenbusch ist aus vielen, vielen zusammengesetzt und da trägt jeder seinen Teil dazu bei, der irgendwie, ja, da irgendwie so passt. So als Casting-Wunder, Ghost-Moderatorin, Ghost-Halbmal-Topmodel, irgendwas gewesen, Star-Hochzeit mit einem Promi gehabt, dumm gelaufen.
Du bist ja auch ein Kind der 80er und 90er, ja, also natürlich. Ein Stück Verona ist da natürlich mit drin.
Ja, aber das kann man genauso noch eine Katzenberger mit reinnehmen oder wen haben wir denn sonst noch, der da irgendwie... Nadel war natürlich auch irgendwie eine interessante Facette dessen, die irgendwie jetzt nicht direkt dazu passt, aber die ebenfalls aus irgendwelchen Gründen plötzlich in den Medien war, weil sie halt mit Bohlen zusammen war. Und dann versucht irgendwie in diesen Medien irgendwie zurechtzukommen, was man...
Also letztlich diese ganzen It-Girls, der Begriff fällt ja auch, du sprichst irgendwo von It-Tanten.
Ja.
Da ist mir beispielsweise ein sehr schöner Lapsus passiert, weil aus der habe ich eine IT-Tante gemacht.
Natürlich.
Und dann habe ich zwei, drei Zeilen weitergelesen und ich sah dann hier durch die Scheibe, die beschlug schon so von außen, wie Ton und Regie so die Köpfe zusammenstehen. Was hat der gerade gesagt? IT-Tante? Das sind dann so Momente, wo meine innere Lenore-Frau dann auch kurz eingeschlafen ist und mir nicht gesagt hat, was hast du gesagt? Ich kann auch fahren.
Und natürlich bei den Politikern ist natürlich häufig so, dass man sich auch Leute in diesen Rollen wünscht. Das ist ja nicht ganz zufällig auch gewählt, dass ich hier zwei Politiker habe, denen man muss nicht mit ihnen einer Meinung sein, aber man spricht ihnen das ehrliche Bemühen nicht ab. Und das ist ja auch das, was ich irgendwie zurzeit feststelle, dass viele Leute so tun, irgendwie, oh, alles Verbrecher. Aber viele haben zumindest mindestens am Anfang schon irgendwie das Bemühen, etwas Sinnvolles zu tun.
Obgleich CSU.
Obgleich CSU in fast jeder Partei. Mhm. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie diese üblichen Nasen haben, die wir im Fernsehen dann finden. Der verschlagene Politiker, der verlogene Politiker und immer sind die hintenrum so und dann. es ging mir darum, auch diese ganze Problematik oder diese ganze Situation aufzuarbeiten, nachvollziehbar und so, dass man es auch nachvollziehen möchte. Und das kann ich natürlich nicht machen, indem ich lauter Leute zusammensuche, denen man jede Glaubwürdigkeit abspricht und wo man sagt, naja, der macht doch eh, was er will, der macht doch, was er will und der macht, was er will.
Nee, klischeebesetzte Strichmännchen sind es nun beileibe nicht, die wir hier vor Augen geführt kriegen. Wie lange hast du eigentlich an dem ganzen Ding gesessen?
Ich würde sagen, mit Unterbrechungen etwa seit Anfang 2016, etwa 2 Jahre vielleicht. Und dazwischen sind dann so Sachen wie Umzüge und bestimmte andere Dinge, die einen so ein bisschen Zeit kosten.
Schreibst du dann aber
auch ein halbes Jahr bei der Bunten als Textchef.
Ah, okay. Und schreibst du dann während der Zeit, wo du den Textchef der Bunten spielst und den einen oder anderen Umzug hast, schreibst du dann so mental die ganze Zeit weiter? Oder kannst du wirklich dann die Zeit dann das einfrieren und damit nichts zu tun haben?
Es ist nicht ganz einfach, weil ich auch unterschiedlich produktiv bin. Aber während der Zeit bei der Bunten ist eine Geschichte passiert, die irgendwie das Ganze, das Schreiben auch und auch diese Situation, auch diese Dringlichkeit sehr befeuert hat, ohne explizit im Buch aufzutauchen. Das war, du sitzt in diesem Büro in der Bunten und du hast den Fernseher stumm nebenher laufen, weil du bist ja ein Medienmensch und Nachrichtenmensch. Du musst ja immer up-to-date sein. Und sie hatten bei NTV gerade irgendwie so
Dings. Ich wollte sagen, also Bayerischer Rundfunk läuft ja nicht.
Bei mir nicht. Also ich wollte natürlich sehr professionell sein oder so tun, als ob ich professionell wäre. Oder ich habe mich gerade gelangweilt, das kann auch sein. Und habe den Fernseher angeschaltet, aber ohne Ton, weil es ja doch albern dann irgendwie, dass der Ton dann läuft. Und was dann da war, wir hatten ja in dieser Flüchtlingsphase, Krise, eine Phase, wo die sich in einem Camp, an der Grenze zu Serbien oder zu Ungarn oder zu Griechenland sammelten. 20.000 waren das, die in einem ganz grauenhaften Lager spontan da hockten. Und während ich noch irgendwann in irgendeinem Text über Promis oder sonst was sitze und schreibe, drehe ich mich um und schaue in diesen Dings, wie 1000 Leute von denen aus Verzweiflung wieder mal zu diesem Zaun gegangen sind. Und wie die tatsächlich anfangen, mit bloßen Händen in diesen NATO-Draht zu greifen und diesen Zaun runterzureißen. Und du denkst dir, das darf nicht wahr sein. Live! Und ich meine, NATO-Draht, das ist jetzt nicht... Da weißt du, wie die Hände im Klo sind. Die hatten keine Schutzhandschuhe, die hatten nichts. Und da dachte ich, okay, da wissen wir doch mal, wie brisant die Sache ist. Und das Buch schreibst du mal besser zügig fertig. Ich hatte sowas noch nicht gesehen. Du denkst dir, das ist keine Spielhandlung. Da ist auch kein Kommentar mehr dabei. Da ist vor deinen Augen ohne die Kamera halt einfach drauf.
Apropos zügig fertig schreiben. Wir sind zügig diese Woche durchgekommen mit der Aufnahme. Wir haben das ganze Buch aufgenommen in 4,5 Tagen. Das ist wirklich grandios, grandios gelesen, grandios gearbeitet. Und parallel, wenn man nach Hause kommt und den Fernseher anschaltet, denkt man sich, passiert das jetzt in echt? Also manche Szenen, man hat so das Gefühl, als ob das Buch eigentlich morgen erscheinen muss, Timo. Morgen, übermorgen, mindestens.
Ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint.
Vorgestern. Aber,
sind wir schon auf dem Markt? Nein, aber es ist tatsächlich eines der Punkte oder der Zutaten dieses Buches, einfach, es liegt alles auf dem Tisch. Und all diese Motive, Beweggründe, warum die Beteiligten machen, was sie machen, das erfinde ich ja nicht. Das kann jeder, der will, kann das in den Zeitungen, im Fernsehen nachvollziehen. Alles, was man braucht, ist da. Und darum passieren auch Dinge, dass natürlich, noch haben wir Europa nicht bis südlich der Sahara abgeriegelt, aber wir haben natürlich den Sebastian Kurz, der sagt, wir müssen jetzt irgendwie die Schutztruppen nach Afrika schicken, damit sie dort irgendwas machen, damit sie Auffanglager dort machen. Es ist in sich so zwangsläufig. Und wir haben den Markus Söder, der sagt, was immer wir machen, es darf unser Geld nicht kosten. Es darf kein Geld kosten, darf kein Geld ausgeben. Und man denkt sich irgendwie,
war zu lange Finanzminister.
Wie bescheuert kann man werden? Oder wie verlogen kann man werden? Oder, also verschiedene Dinge gehen einem durch den Kopf, aber es sind alles nicht Dinge, die man nicht hätte vorhersehen können. Auch in ihrer Blödsinnigkeit sie liegen bereits jetzt auf dem Tisch.
Andersrum gesagt, könntest du dir vorstellen, dass dein Buch eine Gebrauchsanweisung dafür wird, wie man es machen könnte?
Ich denke nicht, dass die Leute eine Gebrauchsanweisung brauchen. Wenn man die lang genug unter Druck setzt, wenn man die lang genug einsperrt, dann kommen denen von selber Ideen. Und eine Idee, auf die ich in einem halben Jahr komme, auf die kommen die schon dreimal. Wahrscheinlich auf bessere. Und man braucht sich nicht irgendwie vormachen, dass das irgendwie nicht passieren wird. Dass die irgendwie aus dem Weg sind oder dass, was ich mir ausdenken kann, das kann sich jeder andere auch ausdenken.
Du hast, es gibt viele schöne Sätze in dem Buch, die bei mir auch immer noch zum Glück so auf der Festplatte hängen oder halbwegs hängen. Zum Beispiel, dass sowas eigentlich nur wie bei den Sardinen geht, nämlich im Schwarm und nur im oder bei den Heringen und nur als Schwarm ist man dann eben geschützt. Das setzt jetzt natürlich bei diesem deinem Buch Die Hungrigen und die Satten erstmal den idealtypischen Menschen voraus, der sich nämlich auch zu einem Schwarm, wir reden hier immerhin von 350.000 Menschen, du gibst nicht allen 350.000 ein Gesicht, du gibst aber dem Schwarm zumindest eine Art Gesicht oder zumindest eine Art Form, gehst von idealtypischen Menschen aus, die sich zu so einem Schwarm auch zusammenpressen lassen. Dazu braucht es ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen,
Disziplin.
Disziplin, eine Logistik, eine Struktur, Nachrichten müssen transportiert werden und so weiter. Das hat ja in der Geschichte, wenn wir zurückblicken, schon öfter nicht funktioniert. Stichwort Sozialismus, Stichwort Kommunismus, eine Philosophie, eine politische Richtung, die auch vom idealtypischen Menschen ausgegangen ist. Trotzdem hältst du das für möglich und sitzt hier und sagst, du, wo ein Timur Fermisch in einem halben Jahr drauf kommt, kommen die eventuell in zwei Wochen drauf? Sagen wir mal so, sind sie ja bislang noch nicht.
Naja, die Fiktion besteht ja einfach darin, dass es beim ersten Anlauf klappt. Aber ich kann natürlich sagen, okay, dann, wenn es die Realität ist und es kommt ihnen eine ähnliche Idee und es haut nicht hin, dann versuchen sie es halt nochmal. Und nochmal und beim dritten Anlauf klappt halt nicht. Die Fiktion oder die Fiktion besteht ja eigentlich darin, dass es auf Anhieb hinhaut. Wenn es nicht auf Anhieb hinhaut, dann werden sie es beim fünften Mal irgendwie begriffen haben, wie man es macht. Sie werden den Versuch nicht einstellen, zu uns zu kommen. Und alles, was ich hier irgendwie verdichte, indem ich sage, es geht gleich und vergleichsweise einfach, oder auch indem ich Nadesch Hackenbusch als Frau mit den TV-Kameras zur Verfügung stelle, irgendwann wird das von selber funktionieren. Wenn der Zug läuft, kommt vielleicht von selbst jemand. Oder beim fünften Mal, die haben einfach die Zeit, die für sie arbeitet. Was immer sie nicht beim ersten Mal erreichen können, können sie im zwölften Versuch machen.
Was du in dieser Fiktion natürlich auch brauchst, ist dieses, wir sprachen eben schon vom Vehikel, Nadesch Hackenbusch, von dem Vehikel zynische Fernsehschaffende, die mit Refugee-Camps im Knopfloch mit Kameras überall einfach beim Special von Engel im Elend die Kamera koste es, was es wolle, draufhalten. Und so ein Sensen bringt das ja nicht Macht, weil er irgendwie Humanist ist, sondern dem geht es um die Werbeeinnahmen.
Ja, aber letzten Endes, die Frage ist natürlich, wie zynisch ist das denn? Und wie zynisch ist denn Sensenbrink in dem Moment, in dem er sagt, irgendwie, wir haben diese Show und sie ist doch immerhin, sie schildert relativ ehrlich, wie sich Nadesch Hackenbusch um Flüchtlinge kümmert. Das ist ja eine gute Sache. Und wenn Nadesch Hackenbusch ihre Prominenz nutzt und dann mal für ein Special zu dem Flüchtlingscamp, ist das denn schlimm? Ist das denn wirklich schlimm? Lenken wir damit denn nicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf etwas, was Aufmerksamkeit braucht? Das ist es eben, der Reiz des Ganzen, etwas darzustellen, was an sich, es muss nicht immer zynisch sein, es funktioniert von seiner Warte aus, es funktioniert auch für den Fernsehzuschauer, der diese Sendung anschaut. Mache ich denn wirklich was Verwerfliches? Nein, eigentlich nicht, ich kümmere mich drum. Und plötzlich passiert aber etwas damit. Plötzlich bekommt diese Flüchtlingsbewegung eine Aufmerksamkeit, die man nicht mehr von dem Fernseher wegnehmen kann, weil der Zuschauer das als Verrat empfinden würde. Jetzt sind die unterwegs, jetzt stellen Sie die Sendung ein? Nein. Also es sind in sich schon schlüssige Argumentationen und es ist nicht immer nur Zynismus.
Und apropos, also um das nochmal kurz von meiner Warte aus zu Protokoll zu geben, ich finde dein Buch, Die Hungrigen und die Satten, ist in keinster Weise ein zynisches Buch. Du spielst zwar mit zynischen Figuren und mit Situationen, in denen zynisch agiert und reagiert wird, ich halte dieses Buch für ein abgrundtief humanistisches Buch, nämlich eines, das nicht sich vom Menschen abwendet, sondern dem Menschen zugewandt ist. Das klingt jetzt, gerade
das klingt pastoral. Klingt,
ja, fast schon Deutschlandfunk. Ja. Meine Damen und Herren, das ist immer noch der Podcast von Bastei Lübbe hier.
Und der Zukunft zugewandt.
Finde ich schon.
Aber natürlich, es gibt eben diese beiden Seiten, die wir haben, wenn wir uns mit etwas befassen, beruflich mit etwas befassen. Auf der einen Seite, du nimmst die Dinge sehr ernst, aber natürlich machst du auch Witze drüber. Natürlich denke ich mir insgesamt auch, wenn ich was schreibe, das ist jetzt, wenn ich etwas Trauriges, etwas Lustiges schreibe, dann denke ich mir, oh, das ist jetzt aber traurig. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich bestimmte Sachen dann beim drüber nachdenken dann auch wieder selber parodiere.
Du hast einfach zu viel Switch geguckt.
Das ist es. Oder auch generell zu viel Fernsehen. Ich gucke einfach zu viel Fern.
Aber du liest auch die richtigen Sachen, weil das dieses wunderbare Spiegel-Interview zwischen dem Spiegel, also vieles passiert in deinem Buch dann ja auch mit Klarnamen. Der Spiegel wird genannt, der Name Udo Jürgens fällt mal, wenn auch nur im Halbsatz, der Name Thomas Gottschalk fällt mal, es ist zumindest mal von einem Geißen-Klon die Rede und. Also du durchmengst Fiktion mit Realität und umgekehrt. Und da merkt man, wenn ich das auch nochmal so sagen darf, ohne mich an dich ranzuschmeißen, wie virtuos du die Genre bedienen kannst. Kerstin kann sich dran erinnern, ja. Als ich das Spiegel-Interview hier einlas, musste ich 2-3 Mal unterbrechen, weil ich echt gesagt habe, alter Schwede, da hat aber jemand anscheinend nicht nur viel Fernsehen geguckt in seinem Leben, Flipper und Lassie und Switch, sondern hat auch das eine oder andere Mal vielleicht auch zu viel den Spiegel gelesen. Weil so wie du den Spiegel da sprechen lässt, das könnte wirklich eins zu eins kopiert sein.
Ja, aber darum geht's ja auch. Ich will ja auch, dass der Spiegel nicht doof dasteht. Ja. Ich wollte ja auch bei Erst wieder da, dass Bild nicht notwendigerweise doof dasteht, sondern echt. Und was ja in sich auch schon wieder eine gewisse Komik hat. Und natürlich wollen wir in dem Fall natürlich, was das Spiegel-Interview angeht, wir wollen Sensenbrink dann irgendwie in diese Zwangslage bringen, bestimmte Dinge rechtfertigen zu müssen. Und wie macht er das denn? Und das geht natürlich nur, wenn ich dem Spiegel auch anständige Fragen in den Mund lege,
für die der Spiegel ja oft auch mal bekannt gewesen ist.
Aber der Ton, du hast den Ton perfekt getroffen.
Ja, auch bei der Süddeutschen mit Herrn Kasewalk. Der Ton der Süddeutschen ist auch sehr gut.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie von der Süddeutschen für sowas interviewt worden
bin. Ja, aber das vielleicht die eine oder andere Süddeutsche vielleicht beim Frauenarzt auch schon mal in der Hand gehabt.
Wo ich häufig hergehe, um die Süddeutsche zu lesen.
Wir kommen langsam zum Ende. Timur, apropos Ende. Ich möchte das Ende jetzt nicht verraten. Es hat uns atemlos zurückgelassen. Wir mussten danach erst mal eine kurze Pause machen, weil der Ton des Buches ändert sich. Der Ton des Hörbuches ändert sich. Und dieses Ende lässt ein etwas angstbeladen zurück. War dieses Ende für dich schon klar, dass es... Also es geht nicht unbedingt gut aus für die Menschen. War das klar für dich als Lösung für das Buch?
Also die Tonalität des Endes, die stand sehr frühzeitig fest. Die Frage war, wie inszeniert man es und schafft man es, das zu inszenieren und schaffe ich das zu inszenieren? Aber das Ende ist natürlich... Die Spielregel, die sich durch das ganze Buch zieht, gilt auch fürs Ende. Was soll sonst sein? Mhm. Und wenn jemand eine bessere Lösung hat, soll er sie mir sagen, eine wahrscheinlichere Lösung. Aber die Spielregel ist nicht schummeln. Und was soll passieren, wenn nicht das?
Also ich fand das schon, also schrappte schon am Genialischen vorbei. es so enden zu lassen. Wir wollen jetzt hier nicht rumspoilern. Die Menschen sollen das Buch bitte lesen und das Hörbuch bitte hören. Und es ist ja auch nicht das Ende-Ende. Das Ende-Ende ist dann ja nochmal was anderes.
Ganz genau. Wir haben nämlich ein Ende und ein Ende-Ende.
Und ein Ende-Ende-Ende.
Nein, aber alle, die bisher und deine schärfsten Kritiker, die bisher gesagt haben, der Fermisch kann nicht schreiben, dem möchte ich auch dieses Buch, Die Hungrigen und die Satten, ans Herz legen. Und dann im Zweifel, wenn sie keinen Bock haben auf Fermisch, zumindest die letzten 25 Seiten lesen. Da kann man, da können auch die bösesten und die schlimmsten Kritiker können da sehen, verdammt nochmal, der kann schreiben, der Fermisch.
Und damit wir
ein dieses Applausgeräusch, das Sie gerade gehört haben, meine Damen und Herren, das kam von Herrn Fermusch selber.
Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Eindruck bekommen von dem Buch, von dem Text, aus dem Hörbuch, von der Interpretation Christoph Maria Herbst, hören wir jetzt ein Stück aus Die Hungrigen und die Satten.
Es war pures Glück. Oder natürlich Schicksal. Aber wer kann das schon unterscheiden außer Allah? Denn diesen Job hätte jeder kriegen können, der lange genug im Lager ist. Es hat ja auch so gut wie jeder versucht. 2 Stunden höchstens hat es gedauert, bis auch der Letzte im Lager wusste, dass ein Engel aus Deutschland kommen würde. Malaika, wie es auf Swahili heißt. Ein Engel aus dem Fernsehen. Alle tauschten Links von Malaika-Videos bei YouTube und es hieß, Malaika hilft den Armen. Auch wenn man auf den Videos nur sah, wie Malaika und ein eleganter Mann in ein Mikrofon sprachen oder wie Malaika sich als Dorfschlampe verkleidete, um sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf zu gießen, wohl als Warnung an alle Dorfschlampen. Es stimmt übrigens vieles, was man den Deutschen nachsagt. Sie sind zum Beispiel wirklich so organisiert. Er hatte den Engel anfangs genauso wenig zu Gesicht bekommen wie alle anderen, denn der Engel hatte Hilfsengel, die ihm bei der Suche nach kundigen Assistenten zur Seite standen und die bereits eine Woche vor Ankunft des Engels im Lager waren. Natürlich waren auch Ali und seine Jungs bei den Deutschen und sie taten, als würden sie sich nicht kennen, um ihre Chancen zu erhöhen. Mojo, der Blaue, hatte Salif in irgendetwas gesteckt, das er für einen Anzug hielt, als wäre der Engel auf der Suche nach einem Staatspräsidenten. Shakan, der Lügner, der verdrehte Paka, der alte Gbil, der für einen Weisen gehalten werden will. Es war jeder da, der Beine hatte und sogar einige ohne. Der Engel hatte 3 Helferinnen, die ihren Namen aufnahmen und sie auf eine altmodische deutsche Art fotografierten. Nicht mit Smartphones, sondern mit Sofortbildkameras. Aber das sieht man ja immer wieder, dass die Deutschen lieber in einem alten VW-Bus herumfahren oder auf einem alten Motorrad oder einem alten Fahrrad. Mojo, heißt es, war überzeugt, dass die Deutschen nicht an seinem Mann vorbeikommen würden. Salif kann Französisch, hieß es. Sie werden Salif lieben. Aber die Deutschen freuten sich nicht über Salifs wunderbares Französisch. Sie freuten sich stattdessen vielmehr über den Flüchtling, als er ihnen sagte, dass er Englisch konnte. Er hatte sich so etwas schon gedacht. Die Deutschen haben ihre Kriege gegen die Franzosen immer gewonnen, die gegen die USA und die Engländer aber verloren. Man schätzt die Sprache der Sieger, nicht die der Verlierer. Dann wurden Kameraaufnahmen gemacht. Das lief auch gut für ihn. Viele waren unsicher, aber er war viel zu neugierig, um unsicher zu sein. Er lachte viel, auch weil ihm die junge Assistentin mit den dunklen Haaren gefiel und weil sie zurücklachte, aber er lachte bald weniger, weil ihm etwas aufgefallen war. Es war noch eine Frau dabei, die viele nicht bemerkten, weil sie eine unscheinbare, schon sehr faltige Frau war. Sie fiel ihm auf, weil sie nichts sagte und trotzdem alles beobachtete. Die Deutschen sind reich, aber sie denken sich bei allem etwas. Und wenn sie Geld für eine Faltenfrau ausgeben, die nichts sagt und nur schaut, dann muss diese Frau wichtig sein. Und diese Frau sah ihn wohlwollend an, als er gerade dem dunkelhaarigen Mädchen von seiner Heimat erzählte. Er hatte gesehen, wie vor ihm ein gigantischer Schwarzer den Beschützer gespielt hatte, und das war bei beiden Frauen nicht gut angekommen. Die Dunkle wirkte eher eingeschüchtert und versuchte, möglichst schnell mit ihm fertig zu werden, und die Ältere sah schon gar nicht mehr hin, sondern auf ihr Handy. Also probierte er es mit dem Gegenteil. Wenn alle laut sind, sei leise. Und dann fragte ihn die Dunkle nach seiner Heimat. Er hatte ihr nur ganz kurz in die Augen gesehen, damit er nicht so einschüchternd wirkte wie der große Schwarze. Dann hatte er seine Stimme gesenkt und ihr gesagt, »Meine Heimat ist sehr weit von hier und immer sehr nah.« Er hatte zwar nicht hingesehen, aber bemerkt, wie die Ältere ihr Handy sinken ließ. Sie hatte nach einem Stift gegriffen und etwas auf das Blatt mit seinem Sofortbild notiert. Und sie nahm das Handy auch nicht wieder in die Hand, sondern beobachtete ihn weiter. Sie hatte also etwas gehört, das ihr gefiel. Er tat so, als sei es ihm nicht aufgefallen. Er sagte seinen Namen in die Kamera, wie alt er sei, was er könne. Dass er jeden im Lager kennen würde, dass er auch Französisch könne, was die Deutschen kaum prüfen konnten, dass er 13 afrikanische Dialekte beherrsche, das konnten sie auch nicht prüfen, Und anders als die meisten behauptete er nicht, dass er Deutsch könne. Er sprach wenig, wollte nicht wie ein Schwätzer wirken, sondern wie ein Mann, dem man einen Engel anvertrauen kann. Er entschloss sich für das Modell Boateng, nicht Kevin Prinz, sondern sein Bruder, der immer ruhiger, kontrollierter gewesen ist, einer, bei dem die Deutschen sich keine Sorgen machten, obwohl er schwarz ist, der sogar bei ihnen Weltmeister werden durfte. Sie haben offenbar auch Probleme mit jungen Männern gehabt, also machte er sich älter. 7 Jahre, nicht mehr. Fürs Fernsehen war er jetzt 31. Sie nahmen ihn erst in die engere Wahl, dann wurden sie alle nacheinander in einen Raum mit einer Kamera geführt. Er wusste nicht, ob am anderen Ende der Kamera der Engel saß, ihm wurde nur gesagt, er solle sich vorstellen. Er sagte seinen Namen und dann, wie aus einer Laune heraus, er wusste selbst nicht, ob das eine gute Idee war, ging er auf die Kamera zu, gelassen, ganz ruhig und Boateng bedächtig und sagte sanft, »Der Name eines Mannes bedeutet dem Löwen nichts.« Dann drehte er sich um und verließ den Raum. »Der Name eines Mannes bedeutet dem Löwen nichts? Was soll das denn heißen?« Sensenbrink sieht sich im Raum um. Einige Mitarbeiter geben den Satz hastig in ihre Handys ein. »Das ist irgendeine afrikanische Weisheit. Es gibt's doch sicher www.afrikanischeweisheit.de«, vermutet Sensenbrink. »Habe ich schon eingegeben, da ist aber nix.« »Ist doch egal. Die Frage ist doch, was bedeutet der Schwachsinn?« merkt Beate Karstleiter an. Sensenbrink nimmt es wohlwollend zur Kenntnis. Karstleiter ist zwar ein Schleimbeutel, aber immerhin ein Schleimbeutel, der seine Gedanken richtig errät. Es gibt genügend Leute in diesem Laden, die zwar vorauseilend den Gehorsam mitbringen, deren Gehorsam aber in Richtungen vorauseilt, die kein Mensch brauchen kann. Er sagt uns, dass wir unwichtige Fragen stellen oder dass wir keine Löwen sind. Natürlich sind wir keine Löwen, aber ist das gut oder schlecht? Schlecht? Jeder will doch ein Löwe sein. Löwen sind stolz und stark. In Afrika vielleicht nicht. Da könnte der Löwe genauso gut gefährlich und böse sein. Ja, dann wären wir ungefährlich und gut, weil wir eben keine Löwen sind. Ja, jetzt wird's ganz albern. Sensenbrink zieht die Bremse. Zeig mir mal den Nächsten. Die Assistentin spricht in ein Handy. Ein Mann mit einem Käppchen tritt ein. Er scheint etwas älter zu sein. Sein Hemd hängt über der Hose. Es ist kein Kaftan, aber es erinnert daran. Sensenbrink springt sofort auf. Scheiße, was ist das? Er greift sich wieder das Mikrofon und spricht direkt mit Afrika. Was ist das? Was ist das in seinem Gesicht? Die Runde im Büro sieht sich mit bedeutungsvollen Blicken an. Genau, schreit Sensenbrink außer sich. Und warum ist da ein Bart? Ich kann doch keinen mit Bart in die Sendung nehmen. Wie sieht denn das aus? Da kann mir doch jetzt schon ausrechnen. Der Sepp Lieschen Müller mal eben rein und nach 2 Sekunden fragt wie, guck mal, die Hackenbuschkasse jetzt Terroristen?
Das war ein Ausschnitt aus Die Hungrigen und die Satten von Timo Wermisch, gelesen von Christoph Maria Herbst. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank an die beiden Herren für die Fragen, für das Gespräch, für die kurzweilige Stunde mit uns hier zu dritt.
Ich bedanke mich natürlich auch für Regie und Moderation.
Danke.
Nicht wenige gelungen.
Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.